Hallo und herzlich willkommen bei Meine Tage mit Natascha El-Kasri und
Mandana Naderian.
Willkommen zu Zyklus 154 im vierten Jahr. Mandana, du siehst schön aus wie immer. Ich heute nicht, ich bin ja ungeschminkt, völlig übernächtigt und habe einen Hangover.
Nee, du siehst super aus. Ich wünschte, ich würde ungeschminkt so aussehen wie du. Du siehst mega aus.
Gut, dann ist mein Jungbrunnen einfach der Alkohol. Es bleibt dabei.
Du konservierst damit, wo du ja gesagt hast, du trinkst ja gar nichts mehr. Ja, mein kleines Schnäuzchen.
Ich trinke auch wirklich sehr, sehr, sehr wenig. Gestern halt waren halt Freundinnen da und wenn ich dann ein Glas trinke, trinke ich auch gleich 10. Also gestern mit Gästen habe ich dann getrunken, aber dieser Hangover-Tag, wirklich, da stehe ich um 12 Uhr auf, esse herzhaft, muss direkt wieder Mittagsschlaf halten. Ich schaffe es nicht mehr.
Nee, aber ich muss auch sagen, du bist ja, muss ich sagen, wild unterwegs. Letzte Woche der Brunch, jetzt die Sauferei mit den Mädels. Ich würde sagen, du hast eine gute Zeit.
Ich war ja auch auf der Stunksitzung.
Ja, hör mal, erzähl, wie war es? Du weißt ja, dass ich immer jedes Mal, wenn Karneval war, bin ich ja aus dem Rheinland geflohen. Da bin ich immer einmal nach New York geflogen, immer weg, weil ich fand an Karneval, ganz ehrlich, fand ich immer schlimm, dass die Spießer meinen, nur weil sie blau sind, können die Hemmungen fallen und sie dir an den Hintern packen. Das würden sie sich ja nie trauen, wenn sie nicht besoffen wären.
Bin ich ganz deiner Meinung. Ich bin ja auch kein Karnevalsfan. Ich jetzt zum Beispiel, wie soll es anders sein? Ich arbeite durch an Karneval, von Karneval Samstag bis Aschermittwoch. Ja. Ich arbeite durch. Aber die Stunksitzung, lieber Freund hat mich gefragt, ob ich mitgehe. Und mit netten Menschen mache ich, das ist einfach eine nette Veranstaltung dann, ne? Also das, lustigerweise, also mein lieber Freund Anwalt, es waren also auch noch Anwälte dabei und Anwaltsfrauen. Von daher, die Frauen haben echt Wasser getrunken. Ich als Zahnarztfrau empfehle. Mhm. Die Frauen haben Wasser getrunken.
Ach.
Also ja, es war sehr gediegen. Es war sehr gediegen. Nach der Sitzung direkt nach Hause. Die Sitzung selber, also ich fand es nett, weil die Leute nett waren, mit denen ich da war, aber zu unpolitisch und nicht bissig genug. Mhm. Ne, genau, und es reicht nicht, wenn du, ja, die positionieren sich natürlich gegen die AfD und pro Demo und so weiter, aber es bleibt dann echt bei so einem Anti-AfD-Spruch und da muss ich sagen, das ist auch zu wenig für so eine Sitzung. Ne? Also da musst du schon ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, als einfach nur AfD ist scheiße und dann erwartest du einen Tusch oder was. Also das reicht nicht.
Nee, aber das hattest du ja gleich reingeschrieben. Das war ja nichts für deinen Geschmack, muss ich sagen. Aber was ich ja sehr witzig fand, ist ja, dass es so einen Freak gibt in den neuen Bundesländern, nennt man es ja auch so nett. Und der besitzt so Supermärkte, mehrere sogar an der Zahl, und hat dann draufgeschrieben, für Demokratie gegen Nazis. So, das ist der Besitzer von dem Ganzen, von diesem Supermarkt, der heißt Peter Simmel. Und dann hat er das, finde ich, ziemlich geil. Hat er so Flyer gemacht, hat auch relativ viele Filialen von diesem Supermarktketten. Und dann ist das der Hammer. Dann nimmt er das zurück, er ist aus Chemnitz, habe ich ja schon erwähnt, aus den neuen Bundesländern. Und er hat dann auf dem aktuellen Werbeprospekt seiner insgesamt 20 Simmel-Filialen, hat er das eben hingeschrieben, es ginge so nicht. So, jetzt pass auf. Und jetzt hat er sich im Nachgang bei seinen Kunden entschuldigt. Das wäre vielleicht ein bisschen fies. Ich bin eigentlich nur für eine neue Demokratie und gegen Nazis. Man könnte jetzt nicht sagen, dass jeder, der gegen die Regierung ein Nazi sei, entschuldigt sich sehr, weil nämlich die ganzen AfD-Wähler-Nazis die Läden von dem boykottiert haben. Überleg dir das mal. Dann entschuldigt er sich, macht einen Rückzieher und er wurde wohl auf Facebook so dermaßen gedisst, dass er quasi kurz am Pleite gehen war. Und dann sagt er, ich bin ja auch nicht für die Regierung. Ich bin jetzt doch auf eurer Seite. Ich habe mich da in den Worten vergriffen. Kannst du bitte was sagen?
Ich kann dazu nichts sagen. Ich gucke schon total sprachlos. Also, sag mal.
Ja, aber das passt ja so da rein, oder? Ist ja genau
aber das. Da kann ich ja nur Bettina Göring, die Großnichte von unserem Star Göring zitieren, die gesagt hat, sie warnt vor der AfD. Sie sagt, das ist genau das gleiche Playbook, was die NSDAP damals hatte. Und ich meine, das ist ja Gewicht, ne? finde ich, Bettina, weil, boah, widerlich, dass das der Onkel war. Man muss jetzt auch sagen, das hat sie in einem Podcast gesagt und sie schreibt, hat auch ein Buch geschrieben, Der gute Onkel, mein verdammtes deutsches Erbe. Oh, also natürlich auch Eigenwerbung, ne, ist natürlich großartig, jetzt in diesem ganzen Anti-AfD-Pro-Demokratie-Demo jetzt mit diesem Buch und diesem Statement zu kommen. Also,
ja.
Aber trotzdem, sie ist Bettina Göring. Das ist eine harte Verwandtschaft, die sie da hat.
Name ist Programm, nicht? Na. Das ist ja schon mal gut. Aber wir hatten es letzte Woche auch mit Margot Friedländer, 103-jährige Holocaust-Überlebende und auch andere Überlebende, die eben sagen, bitte, bitte, es fühlt sich schon genauso wieder an. Bitte, bitte, seid dagegen. Also unfassbar, finde ich, auch schlimme Posts, muss ich sagen, die so unter die Haut gehen und dass diese Menschen, die schon einmal an Wahnsinnige ihre Liebsten verloren haben, jetzt wieder bangen um ihr Leben. Das ist einfach eine Sache, die geht überhaupt nicht. Und das ist einfach schrecklich.
Absolut. An der Stelle, weil es an dieser Stelle, was machst du? Das kruschelt. Zwar, da, Mandana, was fummelst du da wieder rum? Ich habe totales Kruscheln auf dem Ohr.
Ich fummel gar nichts. Ich habe nur eine Seite, wie heißt das, geswiped.
Aber ich habe das gehört.
Das kannst du doch nicht hören, du Fledermaus.
Shit, ey.
Das hört man doch nicht.
Ich habe echt eine Audiophobie. Das muss jetzt langsam mal aufhören. Ich werde noch verrückt. Also, was ich sagen will, der Opa muss kommen, weil er genau jetzt passt.
Perfekt, bitte.
Das musst du unbedingt mal lesen.
So, pass auf. Opa hat mir nämlich einen Artikel in die... Opa hat mir einen Artikel reingelegt hier. Und zwar, die AfD verliert in der letzten Umfrage an Punkten. 3 Prozentpunkte sind sie nach unten gegangen. Und in dem Artikel steht aber drin, es ist kein Kipppunkt, sondern allenfalls im Moment eine Sympathiedelle. Ob es ein Kipppunkt ist, müssten die nächsten Umfragewerte, würden das dann erst zeigen. Wie begründen Sie das? Einmal, dass das Korrektiv da enttarnt hat, dass die AfD sich mit Nazis und dass sie sich da alle treffen. Dann die ganzen Demos, die dazu beitragen. Dann die, das unsägliche Gespenst Remigration. Und die neue Partei von Sarah Wagenknecht, BSW natürlich. Das wären so die 4 Ankersteinchen, warum das jetzt endlich mal sinkt. Ich kann dazu dann nur sagen, es steht auch drin, sie sind immer noch bei 20%. Also ich höre es die ganze Zeit, ne?
Das gibt es gar nicht, weil das kann man ja gar nicht hören.
Ich höre es. Ich schwöre es dir. Irgendwas kruschelt an deinem Mikrofon. Also Audio. Aber vielleicht höre ich es ja nur und es ist nicht auf Band, hoffen wir mal.
Genau.
Sonst ist es einfach so. Die 20% sind sie immer noch. Das heißt, da steht ganz klar drin, es kann auch jederzeit wieder steigen. Also Vorsicht während den Anfängen. Und jetzt weitermachen. Meine Devise auch, jetzt weitermachen. Jetzt nicht ausruhen auf irgendwas.
Ja, das habe ich nämlich auch verfolgt die Woche und fand sehr gut, dass man eben sieht, es macht nämlich was, wenn die Leute auf die Straße gehen. Hamburg ist ja ey, großartig, wie die, finde ich, die Stadt fluten mit den richtigen Parolen, nämlich Lillifee statt AfD. Ich finde es mega. Ich habe ja auch schon gepostet, meine Hometown Korbach, also alle auf die Straße gegangen. Ich finde das sowas von super, weil das ist nämlich, das macht nämlich viel. Und das ist ja auch das, was ich immer sage, wenn du viel, also wenn das Problem groß ist, gibt es parallel eine riesengroß angelegte Lösung dazu. Nur muss der Mensch sich dann dafür entscheiden, beide Köpfe auf die Lösung zu richten und nicht einen auf das Schlimme, das, was du nicht willst, sondern auf das, was du willst. Und ich finde das toll, wenn ich sehe, wie die Leute engagiert auf die Straße gehen, wenn da einfach Menschen der unterschiedlichsten Couleur sagen, das, was wir wollen, ist im Prinzip gar nicht so viel. Wir wollen einfach nur in Ruhe leben. Wir wollen nicht angefeindet werden. Und was hältst du denn von dieser Essenskarte? Die jetzt für, was hältst du denn davon?
Die haben die da in ein paar Städte und ein paar andere Städte wollen nachziehen und so. Also du meinst diese Kreditkarte, ne?
Ja, für die Migranten, kein Bargeld genau, mehr. Ganz genau. Damit man kein Geld ins sozusagen Heimatland schicken kann.
Gibt das Ausländertaschengeld.
Gibt es jetzt so Karten wie eine Visa-Card und da kann man dann im Laden Essen kaufen zum Beispiel. Was hältst du davon?
Es ist beschränkt. Sie können damit ganz normal ihr Geld ausgeben innerhalb von ihrem Einzugsgebiet, sage ich mal. Und sie können es nicht ins Ausland schicken. Sie können keine Überweisungen tätigen. Ich ehrlich gesagt, ja gut, die haben jetzt, die hoffen, dass sie damit die Leute abschrecken und weniger kommen. Das glaube ich nicht, weil ich glaube ja nicht, dass die Leute kommen, also die meisten Migranten kommen nicht, weil es hier Geld gibt, sondern die kommen, weil sie unerträgliche Bedingungen in ihrem eigenen Land haben.
Ja.
Also deswegen, ich glaube, das zur Abschreckung glaube ich nicht. Aber ehrlich gesagt fand ich es ganz gut, weil du kannst ja dann auch das digital nachvollziehen, was die einfach machen. Also du würdest jetzt alle Verbrecher, die wegen unethischen Gründen kommen, schneller entdecken. Also ich glaube, ich finde es gut.
Ja,
oder?
Meinst du, die werden so doof und lassen sich da in die Karten gucken? Die, die wegen unethischen Geschichten kommen, die werden sich doch nicht in die Karten gucken lassen. Das glaube ich nicht. Also ich denke, ehrlich gesagt...
Du gängelst die natürlich ein bisschen, ne?
Ja, also... Ich muss sagen, ich habe noch gar nicht so eine richtige Meinung. Auf der einen Seite denke ich, okay, es ist wie eine Kreditkarte, die eben gefüllt ist, da kannst du ein Essen von kaufen. Auf der anderen Seite, wenn die selber so quasi am Hungertuch nagen wollen und ihrer Familie was geben, weil es denen schlechter geht, würde jetzt zum Filmtipp passen, aber ich mach's nicht, wir warten. Muss ich sagen, finde ich es auch deren Sache. Also so eine richtige Meinung habe ich noch nicht.
Also ich glaube, ja, ich glaube, wenn man, siehste, wenn man nämlich jetzt so darüber redet, dann bildet man sich ja Meinung. Meine wird dann immer besser, wenn ich gerade mit dir spreche. Und ehrlich gesagt, ich bin dabei, ich glaube eben nicht, dass es abschreckt. Also da bin ich fest von überzeugt, weil die meisten nicht wegen des Geldes kommen. Und von daher bin ich eher dabei, es ist, glaube ich, eine Art von Gängeln. Ich sehe also die Notwendigkeit nicht, dass es wirklich was bringt. Und ehrlich gesagt, wenn du jetzt davon ausgehst, das sind politische Asylanten, das sind aus den Gründen, also sie haben ein Recht, hier zu sein und diesen Antrag zu stellen, dann muss ich sie halt auch behandeln wie jeden anderen, ne?
Ja,
dann
also
haben sie
ich,
ja Rechte. Also ich bleib dabei, einer, der hier nichts zu suchen hat, der soll schneller abgeschoben werden und das muss zacki-zacki gehen, da habe ich keinen Bock mehr drauf, aber jeder, der Anspruch hat und den wir aufnehmen, weil wir es möchten und müssen, der muss auch ganz normal behandelt werden.
Ja, ich muss auch sagen, ich finde es fast ein bisschen stigmatisierend, muss ich sagen. Ja. Ich meine, auf der anderen Seite, optisch gesehen sieht man es ja eh, von wegen, wenn du dann denkst, okay, kommt der jetzt mit der Karte und zahlt, okay, wo kommt der her? Ich finde, nach wie vor sollte eigentlich viel mehr der Tenor darauf liegen, dass man die Falschen draußen lässt. Und dass man nicht das Leben der, die wirklich um ihre Familienangst haben, deren Leben bedroht ist, statt dass man, finde ich, die ganze Zeit die so im Fokus hat, sollte man, finde ich, viel, ist doch klar, dass die hier Schutz bekommen sollen. Aber man sollte viel mehr gucken, wo sind denn die falschen Bären?
Ja, genau. Und Leute, die sich nicht an unsere Verfassung halten, ne, auch viel schneller abschieben oder die dann kriminell werden oder man Ladendiebstahl oder viel schneller raus. Aber und da musst du hier Persönlichkeit haben und da musst du dir ein Profil und Rückgrat und eine Haltung und die musst du durchsetzen. Aber jetzt diese kleinen Stellschrauben, damit dir das Problem genommen wird, ist doch wieder so eine Wurstnummer. Also, damit habe ich meine Meinung gebildet. Ich finde es scheiße.
Ja, deshalb, also ich finde, wenn man so drüber redet, ich finde es sehr stigmatisierend und ich finde, es ist auch so ein bisschen, geht es in die Richtung, mittlerweile hat ja jeder gerafft, dass die AfD einfach riesig geworden ist, riesig und dass sie leise, leise immer steter Tropfen hüllt den Stein, dass man wieder zu spät reagiert hat. Wir beide haben es ja schon lange gesagt, ne? Auch ein Höcke, der vom Verfassungsschutz eindeutig jetzt rechtsradikal abgestempelt wird, überhaupt zu erwägen, dass dieser Typ sich als Ministerpräsident wählen lassen darf, ist so grotesk, da ist es noch fast humaner, dass Trump wieder Präsident wird.
Ja, ehrlich, und das ist schon bitter genug.
Das ist bitter genug. Ich meine, da braucht sie auch Joe Biden jetzt nicht weiter botoxen, dass er jünger aussieht. Ich meine, die sehen ja beide aus wie so, finde ich, Senioren im tiefsten Herbst, kann man sagen. Aber ich finde, so eine Sache geht nicht. Und irgendwie ist es auch mal an der Zeit, dass man bei diesen ganzen Paragraphen mal aufhört, sich hinter Paragraphen zu verstecken und hinter Gesetzen. Ich finde, jetzt muss man mal gucken, wenn das Gesetz den Menschen nicht mehr dient, dann muss man die Gesetze ändern und dann muss man mal das Hirn einschalten, Leute. Ein Höcke, entschuldige, dass der überhaupt denken kann, da gewählt zu werden. Sind die wahnsinnig oder was? Das ist ein Holocaust-Leugner. Der gehört in den Knast.
Ja, ganz genau. Das ist zum Beispiel so, wie ich für kriminelle Ausländer schneller abschieben, für kriminelle Deutsche bitte schneller in den Knast.
Richtig. Sehe ich ganz genauso.
Also sollen überall bitte die Gesetze einfach hart durchgreifen. Und hier Taylor Swift ist ja gerade hier mit Trump. Also Trump hat ja Angst vor Taylor Swift. Und die Republikaner dissen sie ganz schön gewaltig, weil sie natürlich pro-Demokraten ist. In der Corona-Zeit hat sie ihn schon komplett runtergemacht. Eigentlich äußert sie sich politisch ja nicht, aber Hier macht sie offensichtlich eine Ausnahme und die ist in der Lage, eine ganz schön große Wählerschaft zu mobilisieren. Ich erinnere daran, dass in ganz Amerika, also in jedem Staat, ist die Verbreitung von gefälschten Porno-Promi-Bildern nicht verboten. Ne? Also das darf man da. Und das ist ja gerade mit Taylor Swift passiert. Mhm. Sie hat ja in der KI nackt, zack, im Netz. Und das war jetzt mal die größte Solidarität, die man einer Frau entgegenbringen kann, weil die Fans haben sich mobilisiert und in allen Social-Media-Netzwerken Posts gemacht von den Konzerten, von einem netten Foto von ihr, damit der Scheiß von diesem Nacktbild nach unten gedrängt wird und nicht mehr zu finden ist.
Ja, und da guckt ihr das an. Das finde ich geil. Das ist Manpower, Leute. Sowas haben wir Manpower, in der Hand.
Das ist
Manpower,
das ist Solidarität.
Und das finde ich so mega und ich finde es so toll, dass sie, die ganzen Swifties das gemacht haben und die ist ja so unfassbar erfolgreich und das gönne ich.
Und die haben sich ja auch nicht abgesprochen. Ich auch. Und die haben sich ja auch nicht abgesprochen. Das heißt, wenn wir an das Gleiche glauben, dann schreit's raus.
Ja, also, ganz genau
wie diese Demos jetzt. Ja, weil da muss man sich nicht absprechen, treffen, kann man machen, aber man kann es auch einfach kollektiv immer für sich jeden Tag sofort tun. Und dann passiert genau das. Ich fand die Swiftie super. Und ich bin ja gar kein Taylor Swift-Fan.
Nee, aber da muss man einfach sagen, die hat auch einen Lippenstift, der geht beim Knutschen auch nicht ab, spricht auch für sie. Und man kann ganz klar sagen, ihr Schwiegervater ist wohl der Einzige, der sie nicht erkannt hat im Stadion. Als sie bei ihrem liebsten NFL-Star im Zuschauerraum war, hat der die nicht erkannt. Auch eine geile Nummer, finde ich. Aber was man sagen muss, das Thema geht geballt für die gute Sache auf die Straße, siehst du ja auch immer noch in Israel, wo die Menschen nicht aufhören, darum zu bitten und zu kämpfen und zu rufen, dass man die verbleibenden über 130 Geiseln in Gaza endlich frei bekommt. Und das ist eine Sache, es hat ein bisschen was, finde ich, mittlerweile schon fast von dieser Abgestumpftheit, die man auch in der Ukraine hat, dass man immer sagt, ja, da sitzen halt die Geiseln. Aber wenn man sich einfach mal überlegt, das wäre deine Tochter, dein Sohn, deine Mutter, dein Vater, das geht nicht. Also selbst im Bahrain, ne, auch arabische Scheichs sprechen sich dafür aus, dass man das nicht macht. Man kidnappt keine Menschen willkürlich, man tötet keine Älteren und sowas. Ne, wenn selbst so ein Scheich im besten britischen Englisch sagt, da stehen wir nicht hinter. Ich finde, das zeigt, dass es in die richtige Richtung geht.
Ja, und ich bin da wirklich mal gespannt, wie es da ausgeht. Aber es gibt ja wohl immer wieder Verhandlungen, das sickert immer wieder so durch. Und die Hamas fordert ja dann, die wären ja sogar bereit, die Geiseln freizulassen, aber eben dann auch für den sofortigen Frieden und Zwei-Staaten-Lösung und aus die Maus. Und ja, das ist ja nicht machbar. Also das ist ja...
Ja, da ist ja Netanyahu wieder. Und das ist ja das, was das Volk auch mittlerweile, also die Israelis mittlerweile sagen, dass Netanyahu halt überhaupt nichts für die Geiseln tut, ne?
Ich glaube auch, der ist im Tunnel, wie man so schön sagt.
Ja, wäre mal da, ne? Statt der armen Geiseln. Aber
ja, also
ich glaube auch.
Tunnel.
Ich glaube, Natashi, es ist, man kann so schön das Leben beobachten, finde ich, im Kleinen wie im Großen. Guckst du dir die Riesenmatrix an, Makro, Mikro. Es ist ja überall so, dass du Positionen hast. Der eine verteidigt seine Position, der andere auch. Je doller der eine seine verteidigt, umso mehr mauert der andere. Und ich denke, dass die einzige Lösung ist, an der Stelle zu sagen, man lässt die Sache da, wo sie ist, versucht einen neutralen Menschen zu finden. Da haben sie ja versucht, auch hier in Katar und so, dass sie mal irgendeinen Neutralen finden, der ein bisschen vermitteln kann. Und dann muss man einfach auf Wunder hoffen, glaube ich, weil ich denke, so festgefahren, wie leider die Führer von diesen beiden Strömungen sind, so wird das nichts. Du musst da neuen Wind rein. Da müssen Menschen rein, junge Leute rein, die einfach mal sagen, pass auf, wir leben nicht mehr in der Steinzeit, so Kain und Abel. Jetzt muss es mal in Richtung pro Mensch demokratisch weitergehen und nicht so, wir hauen uns gegenseitig die Rübe ein und wir vernichten die Juden. Also ich meine, alleine sowas sagen zu dürfen, die ganze Hamas gehört ja abgeschafft.
Widerlich. Aber genau, muss neuen Wind rein. Das hat sich ja jetzt auch Selenskyj gedacht, weil er seinen Militär-Oberfuzzi austauschen will. Das machen aber wiederum die Ukrainer nicht mit, weil die den natürlich längst als Helden feiern. Ja. Und er sagt, hier in den Krieg, das ist irgendwie jetzt auch so ein bisschen eingefahren, da muss jetzt auch mal wieder frischer Wind rein. Ne? Ja. Aber allein, weißt du, also der hat wohl mehrere Interviews gegeben, ohne sich abzusprechen mit Selenskyj, beim CNN und in der Times und. Aber ich kann da nur sagen, ja, weiß ich jetzt nicht. Wenn die sich jetzt da schon streiten, wie wollen die das mit Putin regeln?
Aber guck's dir an, sag ich ja.
Die sind da sogar auf einer Seite.
Ja, Es ist wirklich wie im Kindergarten. Nee, ich hatte den roten Klotz eher. Nein, ich. Oh, was dann? Und das ist das Problem. Und, also, ja. Und ich habe jetzt eigentlich was ganz Interessantes gelesen, dass es im Leben eines Menschen wohl drei große Lieben gibt. Ne? Also dreimal liebt man. Die erste Liebe ist so die so ein bisschen unschuldige, meistens so, wenn wir so, auf, keine Ahnung, weiter für die Schule sind. Und da geht es darum, dass wir all unsere Projektionen, die wir so Hollywood-mäßig oder so uns vorgestellt haben durch die ganzen Filme, die wir absorbiert und resorbiert haben, denken, okay, so hat's zu sein. Ne? Also erste Liebe. Kannst du dich reinversetzen? Du so 14, 15, 13, 14, 15, hattest du sowas?
Ja klar, ich hatte es in der Grundschule schon.
Oh Gott, dann bist du wahrscheinlich Christian wieder die Ausnahme.
F. Ja, Christian F. Ich will den Nachnamen jetzt nicht nennen.
Christiane F. oder Christian?
Nein, Christian.
Aber heute okay, wäre alles Christian F. Im alles
ich ja,
klar.
Im Herzen bin ich ja Pan. Im Herzen bin ich Pan. Also ein Menschenfreund.
Nein, ich meine, wenn ich du wäre dann.
Ja, aber wie, Moment, wieso bin ich da? Erzähl weiter. So. Es gibt drei große Lieben.
Genau, also erstmal diese unschuldige Liebe. Dann gibt es die zweite Liebe, die crasht dich komplett. Die geht einher mit Schmerz, die geht einher mit Betrug. Die geht einher mit wirklich bis an die Existenz kämpfen dafür, dass es doch so sein muss, wie man das gerne hätte. Man möchte für außen ein ideales Paar spielen. Und man versucht eigentlich, die Gefühle zu unterdrücken, die man in diesem leicht toxischen Geflecht hat, weil man aber denkt, nee, das muss er jetzt aber sein. Jetzt muss er es aber sein. So. Mhm. Und dann kommt die dritte Liebe, die ewig bleibt. Das ist die, die so leise von hinten in dein Ohr säuselt, dass du gar nicht merkst, dass du im Netz bist, weil es einfach sich so normal anfühlt, dass du gar nicht merkst, dass sie eingezogen ist. Und das finde ich total spannend, weil das würde ich ehrlich gesagt auch für Micha und mich beschreiben. Wir sind ja sehr spät wieder zusammengekommen, aber es fühlte sich eben nicht an wie dieses Drogen-Anzieh-Ding, sondern es war einfach so tief, muss ich sagen. Und das fand ich schon, jetzt als ich das gelesen habe, dachte ich so, ja, Wahnsinn. Ich hatte all diese Geschichten, habe ich erlebt und kann ich unterschreiben. Und wenn jeder Mensch ähnlich lebt oder liebt, wieso sind wir dann so unterschiedlich?
Ja, aber diese Liebe, diese Stadien von Liebesformen kann ich nachvollziehen, besonders die in der Jugend. Ich glaube, da probierst du dich ja insofern auch noch aus, da ich glaube, dein eigenes Ich ist ja noch nicht ausgereift. Also hast du auch nicht immer den richtigen Partner, weil du weißt ja auch noch nicht, wo du stehst. Ne? Dann, und deswegen hast du auch diesen Liebeskummer. Ich glaube, weil du das immer als Ablehnung an deine Person dann... Gut, jetzt in meinem Fall habe ich ja immer Schluss gemacht. Ja. Ich muss also jetzt die anderen Fragen...
Entschuldige bitte.
Ja, ich müsste jetzt die anderen fragen, wie sehr sie gelitten haben und warum und wie lange. Aber das kann ich nachvollziehen. Naja, und dann genau. Und ich glaube, wenn du dann erwachsen bist, so wie ihr das dann auch wart, dann hast du so eine Art von Reifeverbindung. Ich glaube, du hast ganz andere Kriterien, wonach du deinen Partner aussuchst, wenn du diese reife Persönlichkeit hast. Und dann hast du eventuell Glück auf die richtige und ewige Liebe.
Ist auch witzig, weil es steht auch drin bei dieser dritten Liebe, dass das quasi gar nicht so deinem Beuteschema entspricht. Kann ich bei mir nicht sagen. Also Micha ist schon sehr mein Beuteschema gewesen. Also eine Mischung aus Hugh Grant und Patrick Dempsey. Als wir zusammengekommen, muss ich sagen, ist schon sehr mein Beuteschema. Aber heute, wenn ich jetzt mit Micha nicht wäre, würde ich natürlich mit Jason Momoa zusammen sein. Das ist ja ganz klar. Aber... Aber ganz klare Sache, was ich so finde, Micha war ja immer da, das ist das Geile, der hat ja gesagt, der hat es immer gewusst, mir war der immer zu gesund, der war emotional so gesund, dass er mir fast zu langweilig war, ne, weil ich ja selber so gestört war und deshalb, das kann ich so gut, ich konnte ihn nicht sehen und ich habe ja damals schon 4 Milliarden Bücher gelesen, deinen Seelenpartner treffen und dann steht dann irgendwie in einem Buch drin, ja, zeitweise ist es auch so, dass der Seelenpartner sie nicht erkennt und ich natürlich alles klar, ich sehe es. Ne, und war aber dann im Umkehrschluss diejenige, die es nicht gesehen hat, weil ich immer dachte, ich erkenne natürlich alles. Und das finde ich schon spannend, wie man dann in der Retroperspektive denkt, ey, warum habe ich es nicht eher gerafft? Hätte ich mir die Liebe 2 hätte ich mir sparen können. Aber die Liebe 1, dieses unschuldige Ding, das gehört dazu, denke ich, um Erfahrung zu sammeln.
Ja, die Liebe 2 gehört auch dazu.
Ja, stimmt.
Also so wie du das beschreibst, glaube ich, musst du diese Stufen durchgehen, um überhaupt an diese reife Liebe heranzukommen.
Ja, ich hatte, meine liebe Zwei war ja auch so ein durchgeknallter Wahnsinniger. Also das ist so schon echt krass, auch dieses...
Weil wenn du das nicht gehabt hättest, wäre der Micha dir wäre vielleicht doch zu langweilig.
Ja, weißt genau. Du, was ich ja, meine? Genau. Weil dieses Toxische, ich glaube auch, und darum geht's ja. Du gehst da mit Wunden und Schusswunden und raus vom Feld und heilst dann erstmal und bist dann eigentlich gar nicht auf der Suche mehr. Ne? Weil man hat ja früher immer, ich weiß ja früher, ich so, oh Mann, jetzt gehst du auf die Party, jetzt triffst du ihn. Irgendjemand, wir haben ein Seelenbild gemalt, das ist ganz klar, das ist er. Also ich habe ja alles gesehen. Dann hat meine Wahrsagerin in Brüssel gesagt, ja, dein zukünftiger Mann, das ist ein Ausländer. Gut aussehend, so und so. Ich, der in der Disco im Schwanstein, weißt du, in Köln, war der Barkeeper aus Tirol. Ich so, Leute, das ist er.
Da ist er, der Ausländer da.
War er natürlich nicht. Also und das ist ja so irre geil auf der Suche und sieht ja Zeichen, wo keine sind. Weißt du, aus der 90-Grad-Wäsche fliegt die weiße Socke. Das ist ein Zeichen.
Aber das war doch die geile Zeit.
Ja, mega.
Das war doch echt die geile Zeit. Also wirklich, in manchen Hinsichten, die Jugend von heute beneide ich nicht. Die sind ja wirklich viel ruhiger geworden. Also das, was ich so mitkriege, ne? Der Blick da drauf. Ich bin ja nicht mehr Teil davon. Und durch meine Häusertheorie habe ich in dem Haus ja auch nichts zu suchen. Ja. Ja. Von daher kann ich nur jetzt vermuten, ne? Aber ja, aber die dann, also das, was mich mehr nachhaltig beeindruckt hat, dass die ja dann ewig mit jemandem, sag ich mal, ausgehen, knutschen und auch rumsexen, ja? Und dann sind die aber immer noch nicht zusammen. Irgendwann kommt dann das Gespräch, dass sie das dann so oft gemacht haben und sich auch so gut verstehen, dass die dann sagen, sag mal, sind wir eigentlich zusammen? Aber da haben die längst miteinander, waren längst miteinander in der Kiste, weißt du?
Also andersrum ist damals, das da, ne? Andersrum,
ja, irgendwie, ne? Ja, wir waren ja damals, weiß ich nicht, in der Tat ja der erste Kuss. Also wenn er dich nach Hause gebracht hat und vor der Haustür geküsst hat, oh, wie romantisch.
Ja, Mann, so Hollywood.
Ja, dann warst du doch zusammen. Dann ja, war ab da
klar, ab dann hat es ein Datum. Ab dann hat es ein Monat, wo du zählen konntest, natürlich.
Kuss, ab erster Kuss ist das Datum, wann du zusammen bist, ja.
Genau.
Gott, ist erster Kuss, wie romantisch geil. War das denn?
Nee, ehrlich, aber wirklich, es ist auch, und das, als ich das gelesen habe, das fand ich so cool, weil ich mir denke, Mann, Minou, so süß, sie hatte das ja noch gar nicht und das hat die alles vor sich. Also wirklich, ich finde das richtig spannend und finde das so schön, dass es wirklich alles, sieht man ja im Leben, jede Phase, jede Liebe, jedes Ereignis dient dazu, dass du reifst und das finde ich mega.
Ich auch, aber was meinst du, wie wirst du, gerade Micha, da sagt man ja immer, dass es besondere Beziehungen gibt, wenn der erste Typ kommt, wie werdet ihr reagieren, wenn der erste Typ kommt? Und jetzt, ja, ich meine, und jetzt gehen wir mal vom Worst Case aus, weil du hast ja die Menschenkenntnis, deine Tochter hat sie ja noch nicht, sie ist ja noch in dieser ganz anderen Phase und du riechst direkt, dass er ein Arsch ist und ein Abzocker.
Also du meinst, es ist zum Beispiel der Mike aus dem Dschungel, sowas.
Ja, genau.
Ja.
Was sagst du denn dann?
Oh, ja,
Bist du dann vernünftig und sagst, die Erfahrung muss sie selber machen?
Also oder, für Micha wird es sehr schwer. Ich denke, ich würde die Kurve kriegen, aber Micha wird es kaum aushalten.
Ich meine, da gehen wir jetzt mal nicht von aus, ne? Weil die ist ja jetzt auch nicht auf den Kopf gefallen, deine Tochter. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass sie einen netten Mann natürlich als erstes mit nach Hause bringt und nicht einen Vollidioten. Aber man weiß es ja nicht. Vielleicht geht die auch durch Höhen und Tiefen in der zweiten
muss
Phase.
Muss sie ja. Aber wir warten
mal
den Teufel nicht an die Wand. Wie war das denn bei deinen Jungs?
Ja, bei Jungs, also da muss ist man egal. Auch wieder, da gibt es wirklich Rollenklischees, ne? Also das kriegst du da so nicht mit. Wir sind sehr offen und wir reden wirklich über sehr, sehr viel. Und ich glaube wirklich, dass wir auf der freundschaftlichen Ebene wirklich ein gutes Team sind. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass die mit Frauenproblemen zu mir kommen. Also deswegen, also das
kriegst du nicht mit. Komisch. Wirklich
ja, genau.
Komisch.
Also deswegen muss ich da passen. Ich weiß noch nicht mal, ob die schon mal Liebeskummer hatten. Ich müsste mal fragen.
Ja, also fragen hilft ja meistens.
Aber ich glaube, bei Töchtern kriegst du es mit.
Ja, Mann, hallo, natürlich. Ja. Wenn die dann heulend da im Zimmer liegen, natürlich, das glaube ich auch. Aber ich glaube, andererseits...
Das machen die Jungs ja nicht.
Nee, das machen
die Jungs ja nicht. Sorry, das Klischee kann ich jetzt auch aufmachen, dass der heulend in dem Zimmer liegt wegen der Braut. Das ist sehr unwahrscheinlich.
Das könnte ja nicht dein Sohn sein, Natascha. Ich bitte dich.
Würde man, aber die beiden innerlich wahrscheinlich, keine Ahnung. Ich weiß nicht.
Aber ich meine, wer hat es denn noch gesagt im Dschungel? Der Felix von Jascharow, meine Güte, so unsympathisch. Mit 41 Opa, auch nicht ohne Grund. Auf jeden Fall, der meinte doch so, es ist männlich, wenn Menschen weinen. Hatte ja seine Heulerei da gerechtfertigt im Dschungel. Da kann ich nur sagen, das, was ich möchte, was meine Kinder auf keinen Fall werden, ist eines Tages in sowas sitzen, Würmer fressen, Lebern aus irgendwelchen Toiletten ziehen und Sterne suchen. Also das ist ja wirklich die armen Eltern der Insassen.
Also ich finde aber dieses Heulen, letztens war auch so ein Influencer, männlich, tätowiert, ich habe den Namen vergessen, sehr bekannt, viele Gigi. Follower, ne, der hat auch, auf jeden Fall hat er auch geheult, er war so, weil er stolz auf sich selber war und das hat ihn so überrannt,
dass er geheult hat. Hat er sich gefilmt dabei?
Ja.
Ja, aber das ist ja schon so abartig.
So, und das ist, muss ich sagen, da gehe ich halt auch nicht mit, sorry, ist nicht männlich, ist aber auch nicht weiblich, ne, also ich mag auch die Weiber nicht, die dann heulend sich in Szene setzen bei Instagram. Wenn du weinst, dann finde ich, ist das wirklich ein Zeichen von einem ganz tiefen Gefühl.
Ja.
Das ist völlig in Ordnung, ob das Männer oder Frauen machen. Aber das ist kein Mittel, was du einsetzt für irgendwas. Und sobald das eingesetzt wird als Mittel, bin ich raus.
Ja, das habe ich als Kind gemacht, wenn ich von meinem Vater die Sachen erpressen wollte. Gut, da geht's, finde ich, noch. Da geht's ja noch. Aber dann,
da drücken wir mal ein Auge.
Also alles Ü25 geht natürlich nicht. Nee. Aber könnte ich mal erfahren, guckst du den Dschungel? Oder hast du aufgegeben?
Tut mir leid.
Ach, Natascha. Ich habe aufgegeben. Wir wollten noch einmal über sowas reden.
Ich habe gestern Nacht habe ich reingeseppt, bevor ich mein Yellowstone wieder angemacht habe. Und da ist Lucy, musste in diese so eine Art Hotel immer wieder einen Schlüssel holen, in ein Zimmer rein. Ich konnte es nicht sehen, als sie durch die Gedärme gelaufen ist. Das war, glaube ich, das dritte Zimmer. Ich fand es so ekelhaft. Ich habe dann auf ProSieben geschaltet. Da war eine nette Challenge-Show mit der Kebikus. Und das war so harmlos, gute Unterhaltung. Ich finde es mittlerweile, die Bilder zu ekelhaft.
Also Kebikus ist ja Mama geworden, ne?
Kakerlaken von oben runter. Wer ist Mama geworden?
Kebikus. Ah, ja, Kebi ist ja da, genau. Ich muss
jetzt schon wieder eine Show. Aber die Bilder fand ich echt ekelhaft.
Ja, ich fand es auch ein bisschen öde, weil es halt immer wieder das Gleiche ist. Und ich finde diese Moderationen ja so wirklich so clowndesk, dass ich ausraste. Aber das, was ich sehr gut finde, ist, dass der Zuschauer rafft, wen er rauszuwählen hat. Weil die rausgeflogen ist, ich krieg's ja nicht mit, weil ich ja schon schlafe. Micha hält immer durch. Erzähl's mir dann am nächsten Morgen. Die hat ja so eine Lüge verbreitet, die hat sich ja in dieses Camp gesetzt und dann so mysteriös mit diesem 24 Tim geredet. Ich hatte was mit einem ganz bekannten Musiker, klingt dies Wochenende. Dann sagt hier der bisschen, wie ich finde, auffällige 24 Tim, sagt dann nur, nee, The Weeknd. Und sie hat immer nur so diabolisch gegrinst. Das war natürlich nicht The Weeknd. Weil sie nämlich nicht mehr, der war mit Angelina Jolie zusammen, der ist mit Top-Frauen zusammen. Da nimmt er sich doch nicht so eine wirklich C-Garde aus Warne Eickel oder wo die daherkommt. Halt dich fest, auf jeden Fall. Sieh mal, klingt wie's Wochenende, ist ein Rapper, der Rapper. Ja, und dann hat die nämlich gesagt, es gibt einen Rapper, der nennt sich Weeknd. So ein ganz hässlicher Blonder, Deutscher. Den hatte die. Und er tut so, als wär's The Weeknd, der Superstar.
Ach, wie peinlich.
Voll. Und dann haben sie dann irgendwie...
Aber ich gucke jetzt hier gerade mal bei meiner Seite. Ich wollte jetzt mal wissen, ne? Weil ich konnte es nicht mehr ertragen, den Dschungel. Aber deswegen wollte ich wissen, ist er denn jetzt noch quotenmäßig relevant oder nicht?
Ja.
Also ich kann nur sagen, also der Bergdoktor in den absoluten Zahlen ist vor dem Dschungel. In den absoluten Zahlen. Wenn man es jetzt auf die Prozente, wer in dem Moment geschaut hat, dann haben die immerhin noch 30,9%. Das ist echt viel.
Die Zielgruppe?
Für 14 Wahnsinn, bis 49. Ja. Die haben das ja nie angepasst, die Vollidioten. Ja. Die haben sogar um Viertel nach, das ist sogar die Wiederholungssendung, um Viertel nach 10, wenn die Live-Sendung angeht, haben sie sogar 1,43 Millionen absolute Zuschauer. Das sind 40% Marktanteil. Das ist schon wie ein Länderspiel. Ne?
Ja, deshalb, das läuft halt. Und,
läuft.
Aber auch welche Leute da sitzen, diese Kim Virginia, die ja mit, Achtung, Weeknd, den Rapper, zusammen war.
Weeknd.
Das Weeknd. Da muss man ganz klar sagen, dass das da sein soll. Ich finde, Lucy ist total süß. Die ist ja so auch ein bisschen wie ich, putzsüchtig. Ich finde die sympathisch. Die kannst du von mir aus gewinnen. Der Staubsaugervertreter mit dem Schnauzbart von mir aus auch. Ist mir alles egal. Aber die Zuschauer haben wirklich, und das finde ich ganz cool, so die Falschen rausgewählt. Und da habe ich auch schon wieder Hoffnung geschöpft. Ist der Zuschauer doch schlauer als früher in unseren Zeiten, Natascha?
Ja, oder nicht mehr so schadenfroh.
Ja, das könnte auch sein.
Der ist vielleicht nicht mehr so schadenfroh, weil wir, weil dieses Format ja neu war, fanden das ja damals, also auch wir, im, mit wir meine ich alle Zuschauer, die das geguckt haben, wir zwei, genau, wir fanden das ja toll, wenn wir die Leute vorführen.
Das war vor 20 Jahren, das war das Credo von Hans Meiser, Gott hab ihn selig, wir führen keinen vor. Und dann war ja dieses, I'm a celebrity, get me out of here, das ist ja geklaut alles, das hat ja kein Deutscher erfunden, war natürlich dann Burner vor 20 Jahren, ne? Dass man da eine Brigitte Nielsen zum Beispiel sieht, wie sie einen Anus von einem Antilopenbullen isst.
Ja, also als am Anfang ja wirklich noch Promis drin waren, echte. Da war das ja ein echte... Da war das ja gut, ja. Also ich bin da raus, ich bin, vielleicht ist der Zuschauer, ich glaube, der Zuschauer hat sich geändert.
Ja, aber das spiegelt doch wiederum, finde ich, Hoffnung da. Die AfD, für die Menschen, Quoten für die gehen Menschheit. Zurück. Die Leute wählen für die richtigen die
Hoffnung,
an.
Super. Wie der Dschungel die Leute rauswählt, das macht uns jetzt die Hoffnung auf die Welt, für die Menschheit.
Ich würde fast sagen, das ja.
Ist so. Das ist das Spiegelbild. Da haben wir auch den Beleg.
Demografisch den gesehen, ja.
Ja, ist so. Also können wir uns getrost zurücklegen und sagen, das läuft.
Um es mit Nina Ruge zu sagen, alles wird gut.
Alles wird gut. Und weißt du, was auch bei RTL läuft, bei RTL Plus?
Nee.
Das Remake von Pumuckl.
Ach, kann ich gar nicht leiden.
Grundsätzlich nicht.
Ich mag den überhaupt nicht. Das ist ja der Neffe von dem Meister Eder. Kann ich nicht leiden, gucke ich nicht.
Hast du es schon als...
Ja, na klar. Ja, weil wir haben eine Patientin, die hat ihren kleinen Jungen immer dabei und der guckt das. Und auf seinem Tablet. Und ich habe mit reingeguckt. Und ich muss sagen, hurra, hurra, der Robert mit dem roten Haar. Also ist ja die gleiche Stimme und alles. Hans Klarin, der ist ja tot, aber das haben sie so geil mit dieser KI hingekriegt, dass auch die Neuen alle original mit der Stimme sind. Also wie Hans Klarin, reloaded sozusagen. Ich find's doof.
Also hier war auf jeden Fall der Artikel, das fand ich ganz lustig, weil Pumuckl, Remake läuft bei RTL Plus, ist sehr erfolgreich, auch wenn du das nicht magst. Ich bin da sowieso raus, ich gucke das auch nicht mehr. Das Original fand ich ganz süß. Aber warum ist es, fragt man sich, denn bei RTL Plus und nicht bei Bayern 3 und bei der ARD? Ne, da lief es ja im Ursprung. Und es ist deswegen, weil die Erfinderin Alice Kaut,
ja.
Das ist die Erfinderin, genau. 1962, und das war ein Hörspiel. Sie hat eine Hörspielversion gemacht. Und dann wurde es verbildlicht und diesen kleinen Pumuckl, den hat Barbara von Johnson eine Gestalt gegeben. Und dann haben die beiden Bitches sich um das Urheberrecht gestritten. Und dieser Streit wurde erst 2013 beigelegt. Da haben die sich jetzt ausgesöhnt. Wahnsinn. Und danach haben die Pumuckl-Erben eine GmbH gegründet. Und das haben sie eben ohne den Bayerischen Rundfunk gemacht. Damit macht der Bayerische Rundfunk den gleichen Fehler wie bei allen Helmut-Dietl-Filmen und ist raus aus dem Game. Und deswegen konnten die... Ohne den Bayerischen Rundfunk die Deppen,
ja, Deppen
an RTL,
passt, ja.
an den Meistbietenden halt verkaufen und dann hat RTL den Zuschlag bekommen.
Nein.
Geil, ne?
Aber Wahnsinn, wie die sich bekriegen, ne? Wahnsinn.
Irre, ne? Weil die eine den Pumuckl gemalt hat und die andere, finde ich eine interessante Frage, ehrlich gesagt, hätte ich gesagt, ganz ehrlich, Alice Kaut, die Urheberin, die Geschichte erfunden
natürlich.
Hat,
sie ist
hat
ja
ganz
nur
klar
die
Rechte.
Sie ist ja nur die Illustratorin.
Ja, eben.
Also lächerlich.
Also ist
außerdem,
das
ganz ehrlich, so ein Pumuckl, so ein Kobold mit roten Haaren kann wohl jeder zeichnen.
Ja, der sah schon süß aus, weil der hätte ja auch so aussehen können wie das Sams und dann wäre es ganz schön ätzend gewesen.
Ja, aber
der
ganz ehrlich, ich glaube jetzt nicht, dass die künstlerische Finesse so hochgeschraubt werden muss, damit man da so einen süßen Kobold, das, glaube ich, könnte jeder.
Vielleicht. Ja, vielleicht. Also auf jeden Fall, RTL hat den Zuschlag. Ich gucke es deswegen nicht. Heute also wieder den Bergdoktor. Aber es ist wirklich flach geworden.
Ah,
ne, der Bergdoktor.
Ich muss auch sagen, die Storys sind wirklich schlecht. Ich weiß nicht, ich habe gar nicht geguckt, ob es die gleichen Drehbuchautoren sind. Ich finde auch die neue von ihm ätzend. Die ist auch so öde. Ich finde, es ist einfach ausgelutscht. Der Drops ist durch. Mark Keller als kauziger Alexander. Ich glaube, sie verlieren uns mit dieser Staffel, Natascha.
Was nicht durchgelutscht ist, ist, ich habe mir bei YouTube mal die Megyn Kelly Show angeguckt. Mhm. Wobei man muss sagen, sie ist ja so ein mit 40er, würde ich sagen, Blondschuss, auch schon ein bisschen gemacht. Also sie ist, aber es sieht gut aus. Aber sie würde auch, also hier in Deutschland würde Megyn Kelly Bild TV mitmoderieren oder Die Welt. Mhm. Ne? Also ist schon eine weiße, konservative Mittelschicht-Alte, weißt du? Also wahrscheinlich wählt sie Republikaner. Auf jeden Fall hat die in ihrer Show sich über Erin Moriarty, die kennt man wahrscheinlich von Starlight, The Boys, mhm, also die Süße, die hat sich über die, ja, nicht lustig gemacht, sondern eher aufgeregt, weil sie hat ein Foto gezeigt, wie süß die aussieht. Und das ist ja so ein ganz amerikanischer, typischer Look auch, so ein sportlicher. Und hat sich wohl mit Schönheits-OPs, also die sah so hässlich aus, ich muss ihr leider, ich muss Megyn Kelly recht geben. Eine ganz spitze Michael-Jackson-Nase, Plastik hier unter die Wangenknochen, dicke Lippen. Es sah fürchterlich aus, fürchterlich. Und die haben jetzt allerdings, die Erin Moriarty hat ihren Instagram-Account gesagt, also ich mache Detox, ich finde das eine Unverschämtheit, die ganzen Hate-Nachrichten, nachdem die Megyn Kelly diese Fotos verbreitet hat. Alles eine Lüge, das wäre nur geschminkt, dieses Puring hätte sie gemacht und dadurch werden Sachen, Körperteile halt besser betont und. Und das,
was ist denn Puring?
Wenn du mit Hell und Dunkel halt arbeitest.
Aha.
Also das ist eigentlich wirklich, also eigentlich ist das dann wirklich ein Kunstwerk im Gesicht, sage ich mal. Ne? So trägst du, also ich könnte das gar nicht, das ist eine Wissenschaft, wie du dann diese Farbe aufträgst, dass du wirklich Wangenknochen...
Ja, ja, das sehe ich ja schon bei Minou.
Aber wie da Lippen dicker werden sollen, weiß ich ja nicht. Ne? Also, das ist ein geiler Bitchkrieg auch, Erin versus Megan. Aber die war schon böse, aber die war jetzt auch nicht böser als wir, ne?
Ja.
Megyn Kelly. Es sah auch scheiße aus. Tut mir leid. Starlight. Das kannst du nicht machen.
Ja, aber da weißt du ja, ich meine, wenn die sich wirklich das Messer gelegt hat, genauso wie Biden ja, ne, so auf einmal so eine ganz gerade, glatte Stirn hat, die wissen das ja selber. Und wenn du dann dafür auch noch, finde ich, gedisst wirst und du musst so tun, als wenn du den ganzen Tag nur Wasser trinkst, machen ja sehr viele, die sich den ganzen Tag liften lassen oder erzählen dir irgendwie, sie trinken den ganzen Tag Kombucha und essen getrocknete Spinatblätter und Otternasen dazu. ich glaube, da werden die unsachlich und deshalb reagieren die so, weil sie genau wissen, dass das Terrain, das ist jetzt hier wirklich gefährlich, naja. Lass mich.
Am Ende hat Megyn Kelly genau das Gleiche gesagt wie wir. Also sie war ja überhaupt nicht gegen plastische Chirurgie, bin ich ja auch nicht. Soll jeder machen, wie er möchte. Aber dieses Extreme, ne, auch wie die ganzen Kardashians, dass du auch irgendwann so genormt aussiehst, das ist einfach, das ist, also sobald es extrem wird, sagt sie eben auch, hast du doch eigentlich ein mentales Problem.
Also wie dieser Briten-Ken, der ja jetzt eine Barbie geworden ist.
Ja.
Hast du das mitgekriegt?
Sicherlich.
Und jetzt hat er sich ja weiter operieren lassen. Und dann war der ja schon in so einer Show, wo er ja im Prinzip, wo die versauten Schönheits-OP-Freaks dann zu denen kommen und sind so zwei Ärzte und die sollen dann den Fusch wieder wegmachen. Und dann haben die gesagt, es geht nicht, weil der schon so oft operiert war und der hat gar keine Nase mehr. Man kann nichts machen. Und jetzt hat er sich, die sich wieder unter das Messer gelegt. Also ich denke, dass sie leider bald sterben wird, weil ein Körper hält nun mal nur eine gewisse Anzahl an Operationen durch. Also ich finde das richtig krank und muss sagen, apropos krank und Kardashian,
ich auch,
dass die von dem nie oder Kanye West, dass sie ja nach seinem Nazi-Spruch hier mit, er ist ja so ein Hitler-Fan und findet das ja so toll, die Nazis, hat ja Adidas im Prinzip alles, alle Verträge unterbunden, aber macht jetzt einen lockeren Abverkauf noch von den restlichen Kanye West Neo-Schuhen. Finde ich auch nicht in Ordnung.
Finde ich auch nicht in Ordnung. Wie bigott ist das denn
ja,
schon wieder?
Finde ich auch.
Da haben sie auch gestern Abend bei Lanz, habe ich auch kurz reingeguckt, extrem widersprüchliche Lindner-Zitate aneinander geknallt und einen FDP-Fuzzi, der da saß, damit konfrontiert. Also ich fand's auch, ja, also wirklich, das Bigotte fällt auf. Du kannst ja nicht einmal hü, einmal hot. Also diese Regierung geht mir wirklich auf die Nerven, komplett. Die geht mir so auf die Nerven. Unfassbar, echt, ey. Aber auch bei Remigration, ne?
Ja.
Das ist doch jetzt auch wieder eine große Angstmacherei, sag ich mal. Weil ich meine, da geht ja das Ding um, dass ja auch Ausländer mit einem deutschen Pass rausgeschickt werden sollen, ne? Mhm. Also die vergleichen das ja, dieses Treffen mit der Wannsee-Konferenz, was ich eigentlich schon eine Frechheit finde, weil du die Wannsee-Konferenz ja damit schmälerst. Das kannst du nicht in einem, das ist nicht so. Aber bist du doch diese Ausländer mit einem deutschen Pass aus Deutschland ausweist, da hast du doch schon ein ganz anderes Problem.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Mhm. Also dann haben wir doch Hitler schon.
Ja.
Sonst kommt das doch
ja,
nicht.
Ja, das hat schon was von Deportation, muss ich auch sagen. Weil ich meine,
definitiv.
Überleg mal, Michalis Vater ist ja deutscher Jude gewesen. Überleg dir das mal. Die haben ja nicht gerafft, die hohlen Nazis, dass jüdisch sein einfach eine Religion ist. Das ist ein Deutscher.
Ach,
Deutscher geht's nicht.
Und ich habe jetzt meinen Zensus gemacht, ne?
Ja, ach, diese Marktforschung. Ja, weiß ich. Ja. Hast du dir nochmal geschrieben?
Ja, und ich konnte mich einloggen. Und ich habe jetzt meinen Zensus gemacht, aber weißt du, ich hatte ein mulmiges Gefühl, ich sag's dir ganz ehrlich.
Bei deinem Namen?
Weil, Nee, weil die haben ja gar nicht, ich dachte, die fragen sowas wie Quadratmeter und wie viele Leute hier wohnen und sowas. Ich dachte, es geht um die Statistik für den Wohnraum. Nee, die haben gefragt, was ich beruflich mache, wie viel ich verdiene, ob ich in Deutschland geboren bin, ob ich Deutsche bin, ob ich einen deutschen Pass habe, ob meine Mutter in Deutschland geboren ist, ob mein Vater in Deutschland geboren ist. Also da kam das ja dann spätestens da, ist klar, jetzt, ich bin Migrantin, habe ich ja auch kein Problem mit. Aber das war eine Ausländererhebung.
Ja, offensichtlich. Wie viele Ausländer besitzen Eigentum?
Fand ich echt komisch.
Ja, finde ich auch so ein bisschen was Stasi-mäßiges.
Vielleicht rufe ich nochmal an.
Und du nimmst alles zurück.
Ja. Und frag, woher, vielleicht habe ich gelogen, Zensus. Vielleicht habe ich auch überall gelogen. Wie wollt ihr es denn überprüfen? Ist ja anonym.
Genau, aber ich. Achtung, PS.
Und wenn sie es überprüfen, dann habe ich sie.
Genau. Genau. PS, dann eure Natascha.
PS, eure Natascha. Also wirklich. Ja, also ich fand's komisch.
Hör zu, ich würde jetzt mal gerne was Neues wissen. Und zwar, wir haben eine neue Rubrik. Ich will jetzt mal die ganzen Rubriken abfeiern. Ich muss endlich zu meinem Film kommen, weil der hätte schon 100-mal gepasst in 40 Überleitungen. Aber jedes Mal muss ich hier in meinen Stuhl beißen, weil es ja noch nicht weitergeht. Jetzt will ich endlich mal die Nein-Rubrik.
Okay, die Nein-Rubrik. Bäm, Jingle.
Nein, 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 nein.
Nein, ich habe doch Nein gesagt. Nein ist Nein.
Du zuerst oder ich?
Du.
Ich sag ganz klar Nein zu Freunden, die keine sind. Woran merke ich das? Wenn man über Monate wirklich nicht angerufen wird, auch über die Jahreswende nicht, und nicht einmal gefragt wird, wie geht's dir? Das funktioniert nicht mehr bei mir, habe ich gar keinen Bock drauf, sage ich Nein. Ich habe da auch eine ganz bestimmte, zwei ganz bestimmte Freundinnen in meinem Kopf. Ich nenne die Namen jetzt nicht. Einer hat angerufen. Und wie gesagt, viel zu spät. Das ist jetzt, ich bin jetzt schon auf der nachtragenden Straße. Und was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, ich nenne sie Monika. Monika, mir geht's gerade nicht gut. Da brauche ich wirklich echte Freunde. Ich melde mich bei dir, sobald es mir wieder besser geht. Dann können wir gerne essen gehen. Der ist gut,
ja,
ne?
Ja, der ist super. Der ist richtig geil. Das ist geil. Outgesourced. Schön outgesourced.
Ja, aber nicht richtig.
Feel you outnumbered.
Genau, für Nonsens, und wenn es mir richtig gut geht, ich dich also seelisch auf gar keinen Fall brauche, dann können wir weggehen. Bis dahin muss ich leider Freunde treffen.
Ja, aber das passt sehr gut auch in mein Nein, weil ich habe zu mir selber Nein gesagt. Ich möchte mich nicht gemäß dieses Mantras der anonymen Alkoholiker über die Dinge aufregen, die ich nicht ändern kann. Diese Woche jüngst wieder passiert eine Sache, wo jeder sagen würde, es kann nicht sein. Und ich hatte die Wahl. Rege ich mich auf, schütte ich Pech und Schwefel über sie oder sage ich einfach, nennen wir sie Monika? Monika,
nennen wir sie Monika.
Wie, du warst drei Jahre weg. Wie, du willst jetzt das? Wie, du möchtest das? Nein! Das muss ich sagen, es fühlt sich richtig geil an. Den Schlitten, bevor er im Abhang runtergeht, den Fuß reinzustellen und zu sagen, nein, mit mir nicht, ich steige nicht ein, ich bleib draußen, mach, was du willst, farewell, tschüss.
Ist ja ein bisschen ähnlich. Das heißt, ich wollte gerade sagen, du hast auch zu einer Freundin gesagt.
Ja, Freundin, dich. Man kann schon sagen, Freundin ist es nicht, sondern nennen wir sie Mensch. Nennen wir sie Mensch, nennen wir sie eventuell Ex-Kollegin, wer weiß, nennen wir sie Mensch.
Okay, ja, siehste, und das ist gut, ne?
Ja, alles mega, so cool, weil man sich auch selber erwischt, wenn man schon leise wieder den Gedanken hat, das hatten wir ja letzte Woche, wenn der Gedanke sich langsam wie eine Schraube reindrehen will, dass man, weil man hätte natürlich richtig Potenzial abzulästern, weil es so unmöglich ist, was dieser Mensch gemacht hat, aber nein. Friede, Freude, wir bleiben bei der Sache. Wir gucken einfach, wir leben so, als sei sie gar nicht im Leben.
Ja, wir bleiben positiv, weil wenn man sich ja über eine richtige Bitch aufregt, also auch vielleicht mit Recht, aber das ist ja auch schon nur negatives Gedanken.
Richtig, Bitch ist schon negativ. Wir können auch kein Bitch mehr sagen.
Doch, das ist ein tolles Wort.
Ganz toll.
Aber ich lasse es nicht mehr an mich rankommen, weißt du? Du kannst natürlich, manchmal ist ja auch meckern und wütend sein einfach witzig.
Ja.
Aber du sollst nicht damit den ganzen Tag, ja, weißt du, schwanger genau, gehen und ja, immer wieder daran
genau,
denken.
Genau, immer
und
wieder dann, anstimmen.
Das ja, auf gar keinen Fall. Das ist zu negativ.
Das kann man sich auch vorstellen. Auch weißt du, wie so ein Schweinchen, das die ganze Zeit fütterst mit irgendwas. Das wird ja dicker und dicker und dicker und dicker und dicker und platzt irgendwann. Und das willst du ja auch nicht bei dir zu Hause haben.
Genau, das willst du nämlich auch nicht zu Hause haben.
Du schon mal, als Syrer-Migrant nicht und ich auch nicht als Perser-Migrant.
Genau, wenn ich bei Bitches, Fehlverhalten und so weiter bin, weißt du, was ich letztens auch fand, ich einen sehr geilen Spruch gelesen habe? Die Menschen, die eine Therapie machen, die machen nur eine Therapie wegen der Menschen, die eine Therapie bräuchten, aber keine machen.
Ja, geil, stimmt wirklich, sehr cool. Ja, wirklich wahr.
Das ist echt genau
ja,
so.
Finde ich auch. Ja, ist genau so. Ist und genau da muss man so auch aufhören, finde ich, so ein bisschen. Das lernt man ja auch immer mehr, je älter man wird, dass man die Dinge nicht mehr macht, weil man in Konsens mit der ganzen Welt sein will. Sondern du musst den Konsens in dir selber haben.
Ja, genau. Ich muss mich noch über den Buschmann aufregen, ne? Über unseren Justizminister.
Willst du es
jetzt? Haben wir ja auch schon.
Willst du es jetzt?
Ja, kann ich machen.
Ja, danach machen wir dann die Filmrubrik.
Okay, dann mache ich kurz den Buschmann, weil das muss auf jeden Fall meinetwegen die chinesische Taube, die in Indien 8 Monate lang in Einzelhaft war, weil die Inder dachten, das ist ein Spion.
Ja. Hat ein
und
bisschen
Peter
was
hat die Taube.
Vom Film.
Sag mal,
sind wir schon bei der Filmrubrik?
Taube, die sind doch alle irre. Die sind alle irre heute.
Ja, aber denk dran, nach der Fledermaus in Wuhan könnte es jetzt die Taube sein.
Ja, jetzt ist die Taube dran. So, also der Buschmann, der blockiert ja dieses, wir hatten das schon vor, oh mein Gott, ey, ich glaube vor einem Jahr.
So wie ich die Müllermilch, Angelina und Natascha,
genau,
schon vor Jahren schon, hatte.
Also habe ich schon vor einem Jahr, habe ich schon aufgeklärt, dass der Buschmann dieses Frauengesetz blockiert im EU-Parlament. Jetzt kommt es wieder hoch, jetzt rafft es auch eine Düsen-Tekal und eine Luisa Neubauer, die sie auf die Liste gesetzt haben, dass das nicht geht. Was ist also passiert? Wir in Deutschland haben ja ein Nein ist ein Nein. Das wurde ja 2016 verschärft, unser Vergewaltigungsgesetz, Gewalt gegen Frauen im Allgemeinen und so weiter. Ein Nein ist ein Nein. Viele andere Länder haben ja, wie Schweden auch, ein Ja ist ein Ja. Also du musst ja aktiv Ja sagen. Mhm. Das ist ja nochmal eine Stufe weiter. So, und die wollen im EU-Parlament das eben für ganz Europa vereinheitlichen. Ja, auf ein Ja ist ein Ja. Und Deutschland blockiert, Frankreich blockiert, ne? Und die wollen das nicht. Die Begründung vom Buschmann ist, weil diese Strafgesetze Ländersache ist und nicht Europasache, es sei denn, so wie beim Drogenhandel, dass mehrere Länder involviert sein können. Dann kann man ein Europagesetz machen. Bei einer Vergewaltigung ist es natürlich sehr unwahrscheinlich. Das ist ja meistens ein lokales Ereignis. Und deswegen sagt er, das kommt eh nicht durch, weil das nicht EU-Sache ist. Wir glauben aber, lieber Herr Buschmann, das ist nur ein Vorwand, weil du müsstest nämlich dann dein Gesetz ändern in ein Ja ist ein Ja und ich glaube, das will er nicht.
Ja, und
weil
da
so frauenfreundlich
genau
ist die FDP nicht.
Ja,
ganz genau.
Genau das ist die Krux, glaube ich, an der desolaten Situation, dass sie nicht bereit sind, von ihren Gesetzen abzulassen. Ich verstehe das überhaupt nicht. Also ich raffe es nicht. Wir reden hier nicht über die in keine Ahnung, Schiefer gemeißelten 10 Gebote Mose. Die kann man nicht ändern, weil die würden schon reichen, ehrlich gesagt, als Gesetz, damit die Welt eine gute wäre. Darüber reden wir gar nicht. Wir reden über Gesetze, die teilweise, wie gesagt, schon von den Nazis reingehauen wurden in diese Seiten. Ich verstehe es nicht. Wie kann man sich denn von sowas, was wirklich mehr als, wie könnte man es bezeichnen, fermentiert ist, sich trennen?
Ja, und es wäre eine Katastrophe für Europa, weil die ganzen neuen Gesetze, die ja gerade die Frauen, die in östlichen Ländern leben, wie Tschechien, Polen und so weiter, die würden ja massiv davon profitieren, wenn es dieses einheitliche Gesetz gibt, Gewalt gegen Frauen. Und das heißt, wenn der Buschmann hier nicht einlenkt und auch Frankreich, dann kommt gar nichts, dann bleibt alles beim Alten. Und das fände ich schon echt ein schlechtes Zeichen für die Frauen. Also Buschmann, ehrlich, ey, du mit deiner blöden FDP kriegt man Arsch hoch. Am besten, indem ihr rausgeht aus der Regierung. Das wäre jetzt das Geilste, aber
sie könnten ja Hand in Hand vielleicht mit der Weidel rausgehen.
Ja, ehrlich, ey.
Ja, aber...
So, jetzt meinetwegen, jetzt habe ich meine wichtigste... Ich habe jetzt meine... Habe ich dich... Nee, was wolltest du sagen? Ja, aber? Ja, aber
jetzt
ist aber
geil.
Jetzt
habe ich vergessen. Ja, aber gibt's nicht. Hier kommt die Filmrubrik.
Die TV-Film-Kino-Serienrubrik mit Mandana und Natascha.
Spoiler-Alarm! So, also, endlich. Ich hatte so schöne Überleitungen, wie im ZDF, als du den Wind angestimmt hast, wollte ich nämlich mit meinem Film um die Ecke kommen. Der Junge, der den Wind einfing. So was von schön. Mael gerade, und da siehst du wieder, das Universum plant alles wundervoll. Mael in seinem absoluten, ich will nicht in die Schule bloß, ich will zu Hause bleiben, blä, blä. Na? So. Sie hat sich gewünscht, dass wir diesen Film gucken. So, dieser Film handelt von einem Jungen aus Malawi stammt, also Afrika für all die, die es nicht wissen, die Wiege der Menschheit, für alle AfDler, die jetzt zuhören. Der kleine Junge William Kambamba, der wurde in seinem Heimatland berühmt, weil der nämlich, Achtung, 2001, das musst du dir mal reinpfeifen, hat der eine Windmühle gebaut aus blauem Eukalyptus, Fahrradteilen und Material vom örtlichen Schrottplatz. Hat er zusammengebaut und hat dadurch bewirkt, dass sie eine Pumpe anschließen konnten. Und so, dass den ganzen Ort vor einer Hungerkatastrophe retten können. Es ist wirklich passiert, wenn du überlegst, 2001, da war für die diese Art und Weise, Strom herzustellen, noch so weit weg, sein Vater ja sehr ungebildet und er konnte leider nicht in die Schule gehen, der William, weil der Vater das Schulgeld nicht zahlen konnte. Dann hat er sich immer in diese Dorfbücherei geschlichen und hat ein Buch gelesen, Using Energy. Und da hat er sich so sein Wissen angeeignet und das ist, finde ich, enorm, wenn du überlegst, 2001 ist da ein Ort auf dieser Welt, der noch nicht mal weiß, wie man Strom herstellt. Und dann haben wir auch noch mit Micha und ich auf Mael eingeredet. Guck mal, hätte der nicht gelesen, hätte der das nicht, hätte. Und Mael fand das so mega. Ich glaube, das war sein Aha-Moment, wo er sagte, ja, Bildung bringt was. Also auch warte kurz, es ist meine Hybrid-Rubrik. Es ist auch fast mein What Moved Me Most.
Es ist, an der Stelle sage ich nur, Kudu!
Also Kudu. Da wollen wir nicht wieder böse Witze machen über unseren schönen Film, Natascha. Da wollen wir, Minu heult heute noch, meine Tochter weint heute noch, weil sie es so traurig fand, meine arme Tochter, mein armer Mann, mein armer Sohn, alle hatten Magen-Darm, sind jetzt wieder auf dem Damm, aber über die machst du dich nicht lustig, über ihre Tränen.
Kudu! Wenn ihr nicht wisst, wo das herkommt, Kudu, müsst ihr selber recherchieren. Ich habe gesehen Griselda.
Oh. Und?
Griselda. Das ist ja die Autobiografie, kann man jetzt eigentlich nicht sagen. Aber Biografie. Eigentlich auch nicht. Nee? Also Griselda Blanco ist hier auf Narcos-Höhe, ne? Ja. Auf Esteban-Höhe, Drogendealerin, genau, und es kommt nach Miami, spielt in den 70er Jahren, gespielt von Sofia Vergara, das ist ja die von Modern Family, die Gloria.
Gloria.
Pritchell, Gloria Pritchell. Und das spielt sie auch ganz gut, aber man muss halt sagen, Esteban hat wohl mal gesagt, die größte Angst habe ich vor dem Mann namens Griselda Blanco. Also sie ist wirklich eine Killerin gewesen, eine Drogendealerin gewesen. Abgesehen davon war die echt hässlich. Hat so mit Gloria gar nichts gemein, aber gut. So ein Mannsvibe eher. Aber egal. Und ja, sehr brutal. Business. Das sieht man in der Serie alles gar nicht. Also sie wird da eher als mitfühlende Mutter und die auch jeden Mord wirklich sehr ungerne begeht. Und wenn, dann wird auch dieser Grund... Ja. Also sie wird sehr, sehr, sehr sympathisch dargestellt. Da stand dann auch in der Kritik, da gehe ich vielleicht sogar ein Stück mit, dass das immer noch sehr ungewöhnlich ist, wenn Frauen in dieser Rolle sind. Deswegen hat man ihr mehr Emotionen halt reingeschrieben.
Natürlich.
Ne? Aber sie hatte keine, sie hatte definitiv keine, wenn man die wirkliche Autobiografie liest. Was noch ganz geil ist an diesem Netflix-Ding, deswegen würde ich fast sagen, bitte schnell gucken, diese Miniserie, weil der Familienclan der Blancos, der klagt gegen Netflix, weil die waren mit denen im Gespräch. Und Netflix hatte aber dann irgendwie kein Interesse. Die sprechen jetzt auch noch mit anderen Filmstudios. Da wird auch schon gedreht. Und die haben das dann einfach ohne Zustimmung gemacht. Also die haben hier nicht die Filmrechte der Familie Blanco erworben.
Ach, guck mal. Das ist ja eh so mehr so ein zweischneidiges Schwert. Ganz oft, ne, dass die eben sagen, wir fühlen uns falsch dargestellt, auch bei The Crown. Sag mal, apropos The Crown, wo du ja so, kleiner Sprung, wo du ja so mit Harry so dicke bist, was hat denn die Kate am Bauch?
Ach du, habe ich mich auch gefragt. Also entweder ist sie ein Monster-Weichei, weil 2 Wochen Krankenhaus, das bist du ja heute kaum
noch. Oder die hat ja wahrscheinlich Endometriose, tippe ich mal. Weil die ja immer so Unterleibsprobleme hatte, auch wenn der Schwangerschaften. Entweder hat die eine Fehlgeburt gehabt oder irgendwas, denke ich, vielleicht Tumorartiges. Weil das klingt ja schon bedenklich, finde ich.
Ja, er ist jetzt zu Hause. Also das ist ein langer Genesungsweg. Also das war auf jeden Fall keine Kleinigkeit. Und ich glaube ja, zeitgleich war ja auch noch der
The King. Ja, genau. Ja, der ist ja über Nacht weiß geworden. Wegen Prostata
irgendwas.
Ja, über Nacht weiß, ne? Wie der jetzt aussieht, ja. Krass.
Und der hat ja jetzt schon angedeutet, dass er sehr früh die Krone abgibt an den Sohn. Ja. Also,
vielleicht ist das der Kate auf den Magen geschlagen, dass ihr glatzköpfiger William bald der King ist.
Ja, vielleicht kommt jetzt auch nach den ganzen tollen Hollywood-Hochzeitstollbildern die große Leidenskrise Krebs.
Ja, weiß man nicht. Auf jeden Fall, das kam ja gerade nur wegen The Crown. Nicht, dass du denkst, ich hab's ja nicht alle.
Und hier, Brad Pitt hat schon unterschrieben, der wird die Rolle im letzten Tarantino-Film kriegen.
Ja, Wahnsinn. Da bin ich mal gespannt.
Ich bin auch gespannt, aber Leonardo jetzt auch noch fragt, die alte Crew wäre geil.
Ja, ach so, aber was ja auch so schlimm ist hier, du hast es da schon gesehen. Und zwar, den Leonardo DiCaprio-Film ist jetzt für 2 Oscars ja nominiert, ne?
Diesen
Killer of the Flower Moon, genau. Und halte ich fest, von dem Macher des Ganzen hat sich die Frau jetzt gerade mal von irgendeinem Stockwerk runtergeschmissen. Tod, Selbstmord.
Isabel Thomas. Ja.
Schlimm, ne?
Isabel Thomas, Selbstmord von dem Producer von Killer of the Flower Moon, 39 war
die. Überleg mal, wie schlimm. Gerade Familie gegründet, 2018 haben die geheiratet, 2 kleine Kinder. Wahnsinn. Der steht auf dem wirklich Olymp seines Schaffens und dann passiert sowas. Das finde ich, das kann das Leben nicht besser schreiben. So eine Tragödie, finde ich.
Ja, wir hatten es auch gestern mit den Freundinnen. Ich zum Beispiel, bist du ein neidischer Typ?
Gar nicht. Ich finde es ganz toll und ich denke mir, wenn jemand etwas hat, was ich schön finde, denke ich, wow, würde ich auch gerne haben oder ich gönne das komplett Gönjamin, kann ich sagen, weil ich mich freue dafür und das heißt doch nicht, wenn ich finde es so falsch von den Leuten, die neidisch sind, sagen, und der hat das aber. Du glaubst doch nicht, dass dieser Mensch, der so veranlagt ist, glücklicher wäre, wenn er den Schlitten hätte, den der andere hätte. Diese Menschen, die meiner Meinung nach neidisch sind, die sind allgemein nicht glücklich.
Genau, ich bin nämlich auch überhaupt kein neidischer Typ und hier wollte ich nämlich auch nur sagen, sie ist ja mit Sicherheit eine Person, Isabel Thomas, da hätte man neidisch drauf sein können. Ich meine, der Mann, ein erfolgreicher Produzent, dies, das, Glamour, tolle Partys, sie sieht andauernd Stars und Sternchen und. Aber du guckst halt nicht in den Kopf rein, ne? Glücklich war sie eben trotzdem nicht. Also ich meine, deswegen, das mit dem Neid ist ja auch immer nur was ganz Oberflächliches, was man da abfeiert dann. Und nee, da bin ich auch lieber arm und mittellos und dafür aber richtig glücklich.
Also Steve Jobs, einer der bekanntesten, wie ich finde, und reichsten und schlausten Köpfe, die es ja je gab, finde ich zumindest, der hat gesagt, es gibt mehrere Punkte im Leben, die ein glückliches Leben ausmachen. Dazu gehört, dass die Kinder nicht nur dann reich sind, wenn sie im Prinzip 40 Häuser haben, in denen sie leben können, sondern man soll ihnen dass die Werte vermitteln, dass sie als Mensch gut sind, das ist Reichtum, dass sie geliebt werden, das ist Reichtum, dass es Reichtum auf ganz unterschiedliche Art und Weisen gibt. Und dass, er hat auch gesagt, dein Arzt sollte eigentlich deine Nahrung sein, damit du nachher nicht im Prinzip die Tabletten als Nahrung hast. Er hat so, finde ich, ziemlich spirituell gute Sachen gesagt, wie man glücklich leben kann. Und obwohl er so unfassbar reich war, ist er ja, wie gesagt, Krebs erlegen. Und ich denke, wenn so ein Mensch sagt, dass das, was man einem Kind gibt, mitgeben soll, Liebe ist, damit er sich wertig fühlt oder es sich wertig fühlt, ich finde das, reicher kannst du gar nicht sein.
Reicher kannst du gar nicht sein. Und deswegen, Glück hat mit Geld nichts zu tun. Wirkt an dieser Stelle vielleicht wie ein platter Satz, ist aber wirklich keiner. Cher kämpft ja jetzt um die Vormundschaft von ihrem Sohn, Elijah Blue Almond. Wusstest du das?
Den Transgender-Sohn?
Nee, der ist verheiratet mit der King, die auch bekannt ist als Queenie. Das ist eine Sängerin, glaube ich, von einer Band.
Nee, wusste ich nicht, warum denn?
weil der ist 47, sie ist ja 77, stand in, im People-Magazin und sie will die Vormundschaft haben, weil er halt massiv Drogen missbraucht und das geht an die, das geht an die Substanz, das geht an die Persönlichkeit, er ist nicht mehr Herr seiner Sinne. Und der hat ja auch diesen Treuhandfonds, da wird immer Geld ausgeschüttet für ihn und sie will das nicht mehr, damit er sich, weil er, weil sie weiß, er kauft sofort Drogen davon. Mhm. Und die streiten gerade vor Gericht. Die Ex-Frau, die Queenie genannt wird, die sind geschieden und da gab es auch ein Urteil, dass sich Cher nicht mehr einmischen darf in die Ehe. Und die hatten halt gesagt, obwohl sie sich haben scheiden lassen, sie würden an ihrer Ehe arbeiten. Falsche Reihenfolge, finde ich, an der Stelle, aber muss jeder selber wissen. Und das heißt, die sind sich auch nicht ganz grün. Ich nehme Cher ab, dass sie das wirklich als liebende Mutter sagt. Sie sagt, ich bin Mutter ein Leben lang.
Glaube ich auch.
Ich mache mir Sorgen um meinen Sohn. Der ist zwar 47, ne, aber den kann ich jetzt nicht sterben lassen und dabei zugucken. Und ich glaube, das ist nicht so eine Nummer wie bei Britney Spears.
Nee.
Ich glaube, sie will wirklich, also sie will ihm auch das ganze Geld dann später wiedergeben. Sie will einfach nur, dass er gesund wird.
Weißt du, was das Wort ist? Das Sterbende, also das Wort, was am meisten als letztes Wort sozusagen von einem Sterbenden über die Lippen kommt?
Fotze?
Mama.
Echt? Mhm. Mama?
Mama.
Das sagen auch Soldaten, die sterben auf dem Feld. Zieht euch das mal rein, Zelenskis und alle, die kriegen.
Das ist sozusagen, die Mama ist die Person, die erste Person, die im glücklichsten Falle dieses Gefühl der Geborgenheit gibt. Und es ist das letzte Wort, was fast alle Menschen über ihre Lippen bringen, wenn sie reden können. Ist das nicht schön?
Also das mit diesen Müttern, ne, da muss man wirklich sagen, also Mütter haben, glaube ich, wirklich die größte Verantwortung. Ich glaube, sie können ein Leben lang dein größtes Schutzschild sein und dir ein wirklich gutes Ego- und Selbstwertgefühl geben. Oder sie können dich bis ins Kleinste klein machen und zerstören.
Ich weiß, du redest jetzt wieder von Lisbeth. Du redest von Lisbeth wieder aus unserem geliebten Bergdoktor. Aber eine Mutter, wenn du dir anguckst, was eine Mutter arbeitet am Tag. 14 Stunden, also regulär steht eine Mutter auf um ungefähr 6.33 Uhr und ist bis 20.30 Uhr nonstop am Ackern. So. Und das ist eine Sache, du bist ja immer on, du bist nie off und trotzdem machst du das ja mit so einer Liebe, sodass dein Akku dann doch nicht ausgeht, wenn du noch ein Umfeld hast, was dich ein bisschen ab und zu auch mal auftanken lässt oder was dir auch mal Strom gibt. Und das finde ich schon auch echt enorm.
Ja, und bei Mütter, an der Stelle wirklich noch ein kleiner, heißt das dann Lifehack? Weiß ich nicht. Na, auf jeden Fall wirklich ein Tipp. Also es gibt ja immer noch für meinen Geschmack zu oft das Modell, dass Mütter extrem beruflich zurückstecken und für die Kinder zu Hause bleiben und sich nicht um sich selber kümmern. Ja, gerade auch finanziell nicht. Das ist.
Ich dachte, du meinst optisch.
Das auch. Das ist natürlich, also ich finde diese Abhängigkeit nicht okay, aber das lassen wir jetzt mal weg, das ist ein ganz anderes Thema. Aber wenn ihr das macht, ja, also wenn ihr sagt, ich möchte einfach in meinem Leben hauptberuflich Mutter sein, müsst ihr euch von Anfang an davor schützen, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dass ihr in kein Loch fallt, weil eure Aufgabe, ihr geht einfach früher in Rente als alle anderen.
Ja, aber dann können sie sich ein
dann,
Haustier
die Kinder
besorgen.
Aus dem Haus sind.
Können sie ein Haustier kaufen.
Alles, aber ich sage, sie müssen, aber die meisten fallen in ein Loch. Und jetzt kommt ja mein Tipp. Wenn ihr dieses Modell fahrt, ne, macht das bitte nicht mit einem Konto.
Ja,
weil dann
genau,
kommt,
weil, super Idee.
Ja, das ist ganz schlimm, dumme Idee.
Absolut richtig.
Und nicht, weil ihr euch nicht vertraut oder Angst vor Scheidung, Quatsch, hat alles der Gesetzgeber geregelt, alles gut. Aber jegliche Ausgaben, die Frauen ja tätigen, kriegt der Mann ja mit.
Genau.
Wie demütigend ist das bitte?
Ja, finde ich absolut Mitte 50? Richtig, finde ich auch.
Das heißt, du kannst das machen, aber dann hast du natürlich dein Konto und er, wenn er jetzt dann haushaltsführend ist, also das Einkommen hat, muss dir Haushaltsgeld überweisen. Ende aus
Ende
dem
aus,
aus damit
dem
du
genau
Privatsphäre wenigstens hast, ne? Also damit du ein bisschen alles andere, so, das wäre der erste Schritt. Grundsätzlich ist es nicht mein Modell. Ich sage, geht lieber arbeiten, bleibt richtig selbstständig, ihr Frauen da draußen, aber, und kümmert euch um eure Rente, aber wenn nicht, dann macht es wenigstens so.
Ja, das finde ich ein super Abschlusswort, sehe ich ganz genauso. Führt auch wieder dahin zu sagen, guck, was du willst und dann lebe das, was du willst und rechtfertige dich nicht vor anderen. Wenn du sagst, ich möchte das gerne so, ich will fulltime das machen, hab eine super Nanny, wunderbar. Wenn du aber auch sagst, nee, ich will gar nichts, ich will nur das Kind bespaßen, dann guck dir jetzt schon mal aus, wo du in 20 Jahren, in welchem Heim du eventuell karitativ arbeiten kannst.
Genau, entweder machst du was ehrenamtlich und das musst du vorbereiten. Das nicht erst mit den Gedanken anfangen, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Dann fallt ihr in ein Loch, das ist Quatsch.
Genau, finde ich auch. Also das ist ein super Abschlusswort, das Loch. So könnten wir es nennen.
Ja, Halleluja.
Ich sage mal so, Nateschi, es war mir ein Vergnügen, von Höchstchen, Stöckchen und dem Wind zu reden. Ich danke euch allen fürs Zuhören und bin froh, dass wir uns haben. In diesem Sinne.
Ich könnte jetzt auch noch, vielleicht nenne ich es, die Folge, unser Zyklus heißt die Spionagetaube.
Ach Mann, du bist in Titeln super. Aber gut, auch sonst dann machen natürlich. Wir das so. Die Spionagetaube.
Ich bin immer,
du
immer.
Bist, ja, du machst ja auch mit allen Schluss. Ja, wie in der genial. Schule.
Ich arbeite
du bist
auch
einfach,
immer
du bist brillant in diesem Sinne.
Ich sehe immer gut aus.
Ja, du bist reich, so schön, schlau. Du bist die Geilste in diesem Sinne. Servus und Baba. Ja.
Baba.
Kein Neid, kein Neid. Tschüss.